Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. An einem Freitag. Aus gegebenem Anlass natürlich. Nicht nur, weil wir jetzt hier die Trailer Park Edition wieder aufwärmen. Also ich nehme mal wieder aus dem Wohnmobil auf und deshalb ganz kurz Disclaimer am Anfang. Sollte hier jemand Rasen mähen oder solltet ihr irgendwelche Geräusche hören, die ihr normalerweise nicht hört, die Schallisolation hier ist nicht so perfekt wie sonst zu Hause. Vor allem sprechen wir heute aber natürlich, weil wir einen neuen Champion haben. Ole, es ist soweit. Spiel 6, wir hatten so ein bisschen so halb auf Spiel 7 gehofft. Das ist ja gegen Ende. So ganz ehrlich ist man ja auch manchmal so ein bisschen, ja, froh in Anführungszeichen. Ist natürlich immer schade, wenn die Saison vorbei ist. Aber so ein bisschen, so wenn man da mal kurz durchschnaufen kann, schadet nicht. Der Draft steht ja auch schon an. Spiel 7 wäre trotzdem schön gewesen, aber jetzt sprechen wir über den neuen Champion und deshalb, ich habe schon Ole gesagt, ich habe schon kurz vorweggenommen, aber möchtest du den Nachnamen auch noch ganz kurz sagen?
Nee, habe ich vergessen.
Okay, gut, dann schaut in die Shownotes oder ich sage es, Ole Freaks, mein Name ist Max Marbeiter. Danke. Und du hast ihn, ja eben, ich meinst, dafür bin ich da. Aber ganz kurz, du als Kälte und ich liebe diese Frage sowieso und die Frage ist halt manchmal auch einfach, eigentlich ist sie auch wirklich interessant. Was geht in dir vor? Wie geht's dir, Ole?
Also erstmal bin ich relativ müde. Dann habe ich, also wegen Trailer Park und da ich momentan mal wieder Breaking Bad gucke, die Frage, hast du den Verdacht, dass irgendwo in der Nähe Leute Meth kochen?
Sag mal so, ich bin noch nicht den ganzen Campingplatz abgelaufen. Wir sind auch nur kurz hier. Ich weiß nicht, ob ich jede Ecke auschecken kann. Noch ist mir nichts aufgefallen.
Okay,
noch ist mir nichts aufgefallen. Auch so die Leute, die ich bis jetzt getroffen habe. Aber ich meine, Walter White hätte es auch niemand zugetraut. Ne? Von daher, man soll sich, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster
Manchmal legen. Ist es ja nicht nur der erste Blick, sondern auch der zweite, der zählt. Also
genau.
Halt
genau.
Uns da bitte auf dem Laufenden.
Ich werde auf jeden Fall, genau, ich werde da genau ein Breaking Bad oder Meth Cooking Tracker werde ich hier einführen.
Vielleicht auch eine gute Extra-Folge oder so für Patreon.
Auf jeden Fall. Vielleicht auch mit Interview.
Meth Watch.
Ja, genau.
Abgesehen davon, ist irgendwie okay. Also ich habe es ja eben off-air auch schon gesagt, dass ich mich irgendwie sowieso über die letzten Tage so ein mehr oder weniger darauf eingestellt hatte, dass es wahrscheinlich so kommen wird. Ich finde, die Warriors haben halt hinten raus in der Serie echt die Kontrolle übernommen. Sauer war ich nach Spiel 4, weil das für mich die Gelegenheit war für Boston. Danach war es halt irgendwie, hat sich dann halt offensiv so ein Muster etabliert, was sie nicht mehr wirklich rausbekommen haben. Und in diesem Spiel war das dann, also eigentlich eher so Mitte zweites Viertel schon so, und da waren es irgendwie gerade nur 8 Punkte oder so. Aber da war ich mir vollkommen sicher, dass die Warriors auf jeden Fall in diesem Spiel das nach Hause schaukeln, weil sie halt einfach, also weil irgendwie einfach alles für sie sprach. Und grundsätzlich, das ist jetzt nicht so ein, ja, das sind alles, die sind alle mies, für die freue ich mich überhaupt nicht. Also keine Ahnung, den Warriors, den meisten kann man es ja voll gönnen. Oder eigentlich kann man es ihnen allen gönnen. Bei Curry finde ich halt sehr cool, dass er jetzt endlich seinen Finals-MVP-Award gewonnen hat. Ich weiß, dass das gerade bei diesen ganzen bescheuerten Legacy-Debatten, die man dann ja immer wieder führt, halt auch irgendwie wichtig ist. Ich finde, das Team ist irgendwie, ja, halt einfach, also diese ganze Entwicklung, die über die letzten Jahre hatten, ist halt einfach irgendwie eine sehr coole Geschichte. Ist auch, also bestätigt irgendwie auch vieles, was ich so denke, wie man Teams zusammenbauen kann, wie man halt auch darauf vertraut, dass, also wenn man so einen Kern hat, dass das halt gut ist, den zusammenzuhalten, dass man dafür auch zahlt. Ich meine, sie sind natürlich auch so mittlerweile dadurch als Team schweineteuer, aber es ist auch okay. Ich meine, sie sind da, also mit dem Team wird ja auch Geld gedruckt, so quasi mit dieser Franchise. Deswegen, ich finde das alles richtig. Ich finde die Warriors, gerade Curry und auch Steve Kerr, sind halt Leute, denen man es voll gönnen kann. Klay Thompson sowieso. Und von daher bin ich jetzt, sitze ich hier jetzt nicht heute und möchte die ganze Zeit in den Tisch beißen. Passt schon irgendwie. Also das richtige Team hat am Ende gewonnen.
Ja, also fand ich auch. Es war dann tatsächlich, ich habe es ja gerade auch auf Air schon gesagt, interessant, weil wir ja irgendwie eigentlich so nach Spiel 3 dachten, dass Boston eigentlich irgendwie auf sich das bessere Team sein müsste. Du hast dann gesagt, die beste Version von Boston. Und die haben wir halt teilweise, haben wir nur phasenweise gesehen, ja, jetzt in dem Spiel auch ganz am Anfang, jetzt in Spiel 6. Aber ich finde auch, also Golden State ist auch im Laufe der Serie halt einfach immer besser geworden, immer besser mit Boston zurechtgekommen. Und was mir an dem Team halt irgendwie so taugt, hat diese Perfektion im Unperfekten, oder Perfektion ist übertrieben, aber dass sie halt einfach, ich mag es, dass es einfach ein unperfektes Team ist. Dass du eine Phase hattest in einem Finals-Spiel, in dem du Offense-Defense wechselst, weil du Jordan Poole defensiv nicht drauf lassen kannst und in Spiel 4 Draymond offensiv nicht drauflassen konntest. Und dass einfach, dass da nach diesen Jahren, ich meine, es hat ja schon so ein bisschen, also quasi mit Ende der Dynastie der Warriors so ein bisschen aufgehört, aber nach Jahren, in denen man halt die ganze Zeit irgendwie gedacht hat, ein Champion, also muss so wenig Löcher wie möglich haben, ist natürlich heute immer noch so, aber du hast halt jetzt irgendwie ein Team, das halt irgendwie klare Schwächen hatte und trotzdem aber halt Wege gefunden hat, seine Stärken irgendwie mehr in den Vordergrund zu drängen und auch seine Stärken dem Gegner irgendwie mehr aufzudrücken. Und Ime Udoka hat ja, nicht Ime Udoka, es gab ja so von Lisa Salters kurzes Reporting, Sideline-Reporting, dass Marcus Smart gesagt hat, so, sie werden es uns nicht geben, wir müssen es uns nehmen. Ist natürlich ein Klischee, der Satz, aber es ist halt genauso das Warriors-Ding. Und Ime Udoka hat ja auch gesagt, in der Halbzeit gab es ja diese Wired-Sequenz, wo er sagt, die werden nicht anders spielen, sie werden so spielen, wie sie spielen. Und das ist halt so, ne, und wir müssen damit zurechtkommen. Und die Warriors haben sozusagen der Serie, finde ich, am Ende so ihren berühmten Stempel aufgedrückt. Und wie du sagst, Steph Curry, ja sowieso, jetzt Finals MVP, wir können diese Konversation können wir einfach begraben. Sie war schon immer, ja, sagen wir mal, fragwürdig. Mhm. Zumindest gab's auch Argumente dagegen, aber es ist halt jetzt, ja, es ist jetzt halt irgendwie vorbei. Er hat's verdient. Und ich finde auch sonst, weißt du, wenn du so, ich habe immer so aufgeschrieben, so diese Stories, so der Warrior, oder nicht Stories, aber die Charaktere, du hast Clay angesprochen. Clay ist wieder Champion. Auch Andre Iguodala ist wieder Champion, auch wenn er jetzt nicht auf dem Feld den Riesenbeitrag gelassen hat. Aber Andrew Wiggins ist NBA-Champion. Riesenparty übrigens auf Wiggins Island. Ich weiß nicht, ob ich habe gesehen, dein Grundstückslicht war noch aus, deswegen du warst nicht da.
Ja, ich hab verpennt.
Ja, das ist verpennt, genau. Aber auf jeden Fall, Andrew Wiggins ist NBA-Champion. Gary Payton, der zweite NBA-Champion. Also, keine Ahnung, Zach Lowe hat es ja im letzten Podcast auch so ein bisschen ausgedrückt, hat sich für einen Videokoordinator Stelle beim Warriors beworben.
Der hat es nicht nur so ausgedrückt, das ist wirklich so.
Ja, genau, also er hat so beschrieben, so quasi, genau, ja, genau, hat sich einen Ellbogen gebrochen und hat jetzt in Finals echt eine wichtige Rolle gespielt. Da ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, du hast Bob Myers vielleicht auch nochmal erwähnenswert, Steve Kerr, den auch nochmal auf die Bühne geholt dann, der das halt mit zusammenstellt, dieses Team, und halt wirklich halt Dinge tut, die vielleicht, ja, sicherlich einerseits begünstigt dadurch sind, dass die Owner, also Joe Lacob und Peter Gruber, zahlen. Aber er hat es auch irgendwie clever gemacht. Er hat auch, oder der ganze Staff hat entschieden, dass Andrew Wiggins da gut reinpasst und dass die Andrew Wiggins so einbinden können, dass sie seine Stärken für sich bestmöglich nutzen können und seine Schwächen bestmöglich kaschieren können, sozusagen. Und andere wie Jordan Poole oder habe ich auch am Anfang der Saison gesagt, dass ich seit, ja, irgendwie schon beeindruckend finde, wie sie Spieler sich anschauen und Spieler finden, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz vorne auf der Liste stehen oder bei den meisten vorne auf der Liste stehen, die dann aber irgendwie reinpassen und dann auch so ein bisschen. Und sie hatten jetzt diese zwei Saisons im Endeffekt, die so ein bisschen Probesaisons waren, wo sie sich Spieler anschauen konnten. Gut, ich meine, Juan Toscano-Anderson, auch NBA-Champion. Ja. Aber hat jetzt keine große Rolle mehr gespielt. Aber sie haben trotzdem halt irgendwie geguckt, wer passt zu uns, wer passt nicht zu uns. Kelly Oubre hat nicht gepasst. D'Angelo Russell hat nicht gepasst. Und haben das Team so aufgebaut. Ein Team auch, das vor zwei Jahren den miesesten Rekord der Liga hatte, aus Gründen natürlich. Aber trotzdem, also es ist irgendwie schon eine coole Geschichte, auch wenn sehr, sehr viel Geld in diese Geschichte fließt natürlich.
Ja, total. Und also es gibt jetzt ganz, ganz viele Sachen, an die man anknüpfen kann. Aber also, was mir halt dann gerade wegen Myers auch noch auffällt, sie haben halt dann auch in den richtigen Momenten, und das gehört am Ende halt einfach auch dazu, haben halt auch Glück gehabt. Ne? Also Payton hatten sie ja auch entlassen, und zwar zum zweiten Mal. Ja. Und dann hat kein Team den geclaimed, und dann haben sie ihn am Ende wiederbekommen. Und ich fand ihn jetzt, also auch in Spiel 6 wieder, war das für mich einer der großen Unterschiedsspieler auf Court, einfach weil der defensiv so gut war, weil er halt irgendwie diese defensive Dynamik so verändert hat, weil er vorne seine Cuts irgendwie mit drin hatte. Und das ist halt, das ist ja im Prinzip random, dass das passiert ist, aber es wirkt dann mit der Zeit irgendwie nicht random. Und was mich irgendwie, also angesichts der Tatsache, dass sie jetzt halt wirklich wieder Champion sind, am meisten schockiert ist, dass sie halt dafür, also sie hatten ja letztes Jahr einen Nummer-2-Pick und sie haben von dem in dieser Saison ja 0 bekommen. Sie haben nicht getradet oder irgendwas. Das ist ja eins der besten Assets, die du haben kannst, ein Nummer-2-Pick im Draft, ne? Und sie haben, also bisher ist das ja, und mal gucken, was mit James Wiseman noch passiert, ich will das jetzt auch gar nicht groß diskutieren, aber sie haben in dieser Saison nichts von dem bekommen und sie sind halt einfach Meister geworden. Das finde ich irgendwie für sich schon total schockierend und spricht irgendwie auch dafür, dass halt dieser Kern halt einfach so ein krasses Ökosystem irgendwie kreiert hat, dass das halt dann ja, trotzdem funktioniert, selbst wenn irgendwie sowas, wo andere Teams von abhängig wären, dass das einschlägt.
Ja.
Das ist ja bisher einfach, ja, also in dieser Saison war es eine Null und das hat am Ende nicht den großen Unterschied gemacht. Das ist halt einfach schon richtig abgefahren.
Ja, und selbst die anderen beiden hohen Picks von letzter Saison, also
Kuminga und Moody, haben
wir in den Finals auch nicht gespielt, genau. Also es ist ja das Nächste und ja, es ist schon, irgendwie haben sie schon ihren Weg. Also man muss jetzt nicht über Lightyears und Geschichten irgendwie debattieren, aber irgendwie haben sie schon ihren Weg, der ja auch irgendwie auf einem Vertrauen in das, was sie tun und in die Leute, die sie haben, irgendwie basiert. Und das ist, finde ich, das schaue ich mir gerne an, sagen wir es mal so. Oder das finde ich einen coolen Ansatz, einfach weil es eben nicht eben dieses Reaktionäre ist oder dieses, okay, eigentlich müssen wir das jetzt so machen. Weil wie gesagt, wie du sagst, ich meine eigentlich, wenn du um eine Championship spielst und Nummer 2 Pick hast und eigentlich irgendwie Superstars in der Prime hast, wir haben ja auch oft genug drüber geredet, kann es schon gut sein, dass du deinen Nummer 2 Pick irgendwie tradest. Also wäre die naheliegende Geschichte. Es sei denn natürlich, du ziehst Zion und er ist nicht verletzt oder so. Aber im Endeffekt, ne, es ist ja, und sie haben trotzdem gesagt, nee, wir schauen, dass wir irgendwie auch wir denken irgendwie lang- und kurzfristig. Es hat sich bis jetzt, was kurzfristig angeht, ausgezahlt. Wie es langfristig aussieht, werden wir sehen. Und ja, vielleicht sollen wir mal reingehen ins Spiel noch so ein bisschen. Das ist noch ein bisschen, weil gab ja auch noch die eine oder andere Geschichte. Du hast ja auch schon Gary Payton angesprochen. Der ist eigentlich schon, ganz kurz auch noch, Gary Payton ist schon krass, dass der wirklich, wenn man ihn jetzt so gesehen hat, so im Laufe der Saison, aber jetzt auch während der Playoffs, dass er wirklich so lange gebraucht hat, um einen Platz in der NBA zu finden. Ne?
Ja, ist schon irgendwie irre. Also vor allem, weil er halt irgendwie so ein, also ich finde, das ist halt das Coole auch an diesen Warriors und letztendlich an Curry, weil der ist der Grund dafür, warum es so funktioniert. Aber
ja.
In diesem System sieht man Payton und denkt, ja klar, das ergibt doch Sinn. Natürlich sollte das jemand sein, der einfach seine Dynamik, seine Athletik für Cuts einsetzt, der abrollt, zwar gelegentlich auch mal einen Wurf nimmt, aber eigentlich offensiv fast mehr wie ein Rollman, also wie halt ein Center eingesetzt wird. Natürlich, macht doch Sinn. Ja. In welchem anderen Team macht das Sinn? Das ist ja das Problem. Ne?
Also, berechtigte Frage, ja.
Es gibt sonst kein Team, das diese Gravity hat. Es gibt natürlich auch andere Teams, also denke ich, wo man ihn mit viel rumprobieren wahrscheinlich irgendwie reinkriegen könnte. Aber so wie dort, dass es halt einfach so wirkt, als wäre das, ja, als würde es wie Arsch auf einmal passen. Ich glaube, das hast du halt sonst einfach nicht. Und das ist halt dieser Curry-Effekt, von dem man immer wieder redet. Also ich habe, ich glaube, das war im November oder so, habe ich einen längeren Text darüber geschrieben, wie halt Payton auf einmal seine Rolle gefunden hat und wie das halt funktioniert, weil Curry da ist. Und selbst, also da war ich irgendwie schon ziemlich angetan von Payton und hätte trotzdem nicht gedacht, dass das dann auch jemand ist, der in den Finals und ja allgemein in den Playoffs, wenn er zur Verfügung stand, irgendwie einen großen Einfluss haben könnte. Aber er war letztendlich, konnte er das, was er in der Regular Season gemacht hat, ja sogar einfach zu 100% bestätigen und teilweise sogar steigern.
Ja, das fand ich ihm auch beeindruckend. Auch, dass er jetzt in den Finals eigentlich zurückkam und am Anfang noch so leichte, ja, sich so ein bisschen reinfühlen musste, aber dann am Ende halt wirklich, du hast ja auch schon gesagt, einfach irgendwie ein Faktor war. Und es stimmt wahrscheinlich, es ist halt einfach, dieses Ökosystem ist gerade für Spieler, deren Wurf jetzt nicht der sicherste ist, ist sicherlich die aber Qualitäten mitbringen, wie eben diese Off-Ball-Cuts, die wir bei Payton oder eigentlich alle bei Payton ja regelmäßig ansprechen, die passen da natürlich optimal rein. Aber ja, man irgendwie denkt man sich dann trotzdem, oder erwische ich mich beim, okay, keine Ahnung, dass kein Team wirklich Verwendung gefunden hat für die Defense, die er schon immer hatte. Also das hat man ja schon gesagt, als die Warriors ihn auch entlassen haben, so okay, er ist eigentlich einer der besten On-Ball-Defender, die es in der Liga so gibt. Und dass man da irgendwie keine Verwendung findet, keine Ahnung, ist es dann ein bisschen so das Chris-Dunn-Phänomen?
Ja, ich glaube. Also ich meine, da siehst du halt auch, wie undervalued teilweise Defense ist, ne? Und also ich denke zwar auch gerade individuell, ist es halt wichtig, dass du offensiv irgendwie was beiträgst, aber es ist schon irgendwie krass, wenn Leute sagen, ja, was das angeht, ist er, also Guard-Defense ist er einer der 5 Besten der Liga mindestens. Und dass man dann nicht sagt, okay, dann sollten wir den holen.
Ja.
Also vor allem, dass 29 Teams den dann nicht claimen, und das wäre ja halt für einen Minimalvertrag gewesen. Ne? Das ist schon irgendwie krass. Aber ja, bei manchen dauert es eine Weile länger, und wie gesagt, dass es offensiv so gut funktioniert, das geht, glaube ich, nur in Golden State. Aber ja. Weiß auch nicht.
Das
ist schon irgendwie faszinierend. Also gibt unterschiedliche Spielertypen, und die Teams sind sehr unterschiedlich darin, auch Leute mit komischen Skillsets dann trotzdem gewinnbringend einzusetzen. Und ich glaube, da sind die Warriors halt auch einfach schon sehr, sehr stark drin, was das angeht. Ja. Also ich meine, guck dir Draymond an. Das ist natürlich auch ein spezielles Beispiel, aber auch das ist ja, also sie haben grundsätzlich es perfektioniert, offensiv mit Leuten zu spielen, die nicht werfen können. Oder also ja, zumindest als Schützen nicht respektiert werden.
Und trotzdem eines der besten Shooting-Teams der Liga zu sein.
Ja.
Also ja, es ist ein kleines Paradoxon, das da seit Jahren durch die Liga gleitet. Also von daher, ja, jetzt in Spiel 6, hattest du ganz kurz so am Anfang, du hast ja schon gesagt, so, ja, irgendwie so ab zweites Viertel, oder hast du mir gerade off-air gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hast du es gesagt, dass du irgendwann Mitte zweites Viertel schon so den Eindruck hattest, wird wahrscheinlich eher wieder nichts. Aber so der Anfang war doch eigentlich, sah doch wieder vielversprechend aus. So, die Halle war sowieso da, klar. Die Celtics haben auch irgendwie, hatte ich so den Eindruck, versucht, so ein bisschen, ja, haben den Ball nach innen zu geben. Gleich das erste Play war ja Clay gegen Horford und gleich den Ball auf Horford, der dann ein Play gemacht hat. Danach viel Smart aufgepostet und ist so ein bisschen als Hub verwendet, hatte ich so den Eindruck für die Offense, und aber drumherum bewegt. Kickout, Brown hat dann Dreier draus getroffen. Und das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Selbst Tatum, was heißt selbst Tatum, ist jetzt auch gemein. Also auch Tatum hat, kam mir ganz kurz so, aber auch Tatum hat da irgendwie einen guten Job gemacht am Anfang. Und dann, hast du ja schon gesagt, ging es wieder. Ich meine, das Ding war, sie sind am Anfang schnell weggezogen und Golden State ist so langsam reingekommen. Das war auch so ein Ding. Aber was war denn dann wieder das Ding, dass es irgendwie, also, dass wieder was funktioniert hat, nicht länger funktioniert hat? Oder dann irgendwann so halt eingebrochen ist, dass du diesen 21-0-Run der Warriors hattest, den längsten Run seit 50 Jahren in den Finals?
Ja, ich meine, das ist natürlich erstmal schon relativ krass, dass es da gleich so übel wird. Gleich aber so, ja. Ich hatte das Gefühl, dass halt schon eigentlich fast durch den ersten Wechsel ging das los, dass sie so ein bisschen den Faden verloren haben. Also Robert Williams ist ja nach knapp 3 Minuten oder nach gut 3 Minuten rausgegangen. Dann kam Derek White rein. Dadurch verändert sich natürlich irgendwie offensiv das Setup. Dadurch hat sich auch verändert, wie die Warriors sie verteidigen konnten. Ich glaube, Pritchard ist sogar schon kurz davor reingekommen für Smart. Und in den ersten Minuten lief ja alles über Smart. Also wie du schon gesagt hast, so als Initiator der Offense, der irgendwie dafür gesorgt hat, dass es am Anfang ja ein bisschen eine Linie gab, dass das halt irgendwie Struktur hatte. Und das war dann halt irgendwie einfach sehr, sehr schnell wieder vorbei. Und ich weiß, dass halt bei den Celtics ist es ja, das haben wir über die Playoffs jetzt ja immer wieder gesehen, also vor allem in den Finals, dass sie sich halt manchmal dann so, dass sie halt so den Faden verlieren. Und irgendwie dann zu schnell weggehen von Sachen, die funktioniert haben. Und das heißt, also das muss dann nicht heißen, geht 10-mal in Folge zum selben Play, wie Mark Jackson das immer fordert. So, ihr solltet jetzt am besten nur noch Al Horford aufposten. Und zwar immer, egal, also wenn er gegen den kleinen Spieler spielt, weil Al Horford der neue Hakeem Olajuwon ist. Das ist es ja nicht, aber so dieses, dass man halt auf, wir bewegen den Ball, wir suchen geduldig nach einem guten Wurf, attackieren aber auch, haben so eine Balance drin aus Drive und Abschluss und haben immer mal Postplays drin. Das wird halt dann so schnell wieder verloren und dann geht man halt zu einem eher eindimensionalen Spiel über. Und dann geht's halt natürlich auch wieder mit den Offensiv-Fouls los. Und also ich fand, selbst im ersten Viertel, als die Warriors dann so diesen ersten Punch so ein bisschen absorbiert hatten, hatte man einfach das Gefühl, okay, die sind halt irgendwie, die fühlen sich halt auf der Bühne wohler. Die sind jetzt überhaupt nicht davon schockiert, dass sie erstmal eine gewatscht bekommen haben von den Celtics, sondern die haben damit gerechnet. Und dann, ja, Clay ist ja gut gestartet. Ich meine, er hat am Ende 5 von 20 getroffen, aber im ersten Viertel hat er, glaube ich, seine ersten beiden Würfe getroffen und hat dadurch dann irgendwie gleich wieder für so ein bisschen Stabilität gesorgt. Und dann war das, also ging das halt ganz schnell. Denn, ja, Offensiv-Fouls, Turnover, man ist dann halt so rausgekommen. Ich weiß, also, gerade bei Derek White hatte ich auch das Gefühl, in diesem Spiel ganz krass, sobald er reinkam, der Mut war einfach weg, also den hat er im Lauf dieser Serie einfach verloren. Die Warriors wussten das auch, haben ihn entsprechend verteidigt und dann wurde es halt immer sofort schon ein bisschen schwieriger. Es war ein kleines bisschen weniger Dynamik da. Und gerade wenn er dann quasi so der Offensivinitiator teilweise de facto hätte sein müssen, da fehlte halt einfach was. Also ich finde, Smart hat das gut gemacht, Tatum hat das bisweilen auch gut gemacht, aber sonst halt, ja, keiner so richtig. Und White wirkte für mich vollkommen verloren in dem Spiel.
Ich meine, das Problem war natürlich auch, dass Smart und Tatum früh Foul-Trouble hatten dann. Also ja. Die haben ja beide in der ersten Halbzeit beide schon 3 Fouls gehabt oder halt früh im zweiten Viertel eigentlich beide 3 Fouls gehabt. Smart, glaube ich, relativ früh 2. Dann, ja klar, dann hast du, das sind die beiden, die du gerade genannt hast, als die besten Initiatoren sozusagen für die Celtics Offense. Und das war natürlich dann schon schwierig. Einerseits, ich meine, White fand ich jetzt gegen Curry mal wieder, also hat es ihm wieder extrem schwer gemacht. Curry ist aber natürlich dann auch extrem gut, dann um wieder dann doch einzutreffen. Und ich fand halt, die Warriors Defense hat dann aber auch so ein bisschen, also auch mit dem, also als Payton dann reinkam,
ja,
hat die Zone irgendwie besser dicht bekommen. Ich fand auch so, Draymond war wieder ein bisschen, alle lieben Draymond. Draymond war auch wieder ein bisschen mehr so auf der Lauer. Also, weißt du?
Der war überall,
finde ich. War überall. Also, war irgendwie ein geiles Ding fand ich bei 41, 31 oder so, als er eigentlich so Tatum links mehr oder weniger in der Ecke verteidigt hat. Und also war eigentlich direkt ins Play involviert, also nicht so auf der Lauer, aber halt war wieder so ein Paradebeispiel für die Art und Weise, wie er sich irgendwie bewegt in der Defense. Quasi hat den Drive verteidigt von Tatum Richtung Baseline und ist dann genau im richtigen Moment so Richtung Robert Williams gedriftet, der eigentlich am Korb gewartet hat und hat dann den Pass von Tatum abgefangen. Und einfach nur, weil er genau im richtigen, also weil er sich einfach perfekt bewegt hat. Und das war wieder so ein Beispiel. Aber er war ja auch so beim Doppeln oder so, dann mal im Block oder dann da irgendwie die Hände drin. Und da hatte ich sowieso so das Gefühl, ich meine, Turnover war wieder ein Riesenthema für Boston natürlich. Es ist aber halt auch einfach, glaube ich, bei den gegen die Warriors, sie haben halt schon viele Spieler mit guten Händen. Ne? Also Wiggins hat ja auch relativ am Anfang der Deflection, Draymond, Steph auch, Gary Payton, da bringt jeder mal irgendwie die Hände an den Ball und es ist halt so oft, ist halt eine Passing Lane, die offen ist, ist eigentlich gar nicht so richtig offen oder die offen aussieht, ist gar nicht so richtig offen. Und das ist vielleicht auch irgendwas, was den Celtics über die Serie auch irgendwie vielleicht, ja, so ein bisschen zu schaffen gemacht hat, einfach weil du halt permanent extrem aufpassen musst und immer damit rechnen musst, eigentlich, dass da noch vielleicht schnell irgendwie mal eine Hand irgendwie reinkommt. Also das war vielleicht irgendwie auch so ein Ding, was ich mir jetzt in dem Spiel auch gedacht hätte, weil es da so ein paar, also weil ich fand, vielleicht ist auch mir diesmal mehr aufgefallen, aber es gab extrem viele Deflections irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das war ja also selbst für die Celtics in diesen Finals, wo sie ja wirklich einige Turnover-lastige Spiele hatten, war es mit 22 ein Rekord und das wirkte teilweise noch mehr so. Also weil sie es halt, also bei einigen Spielern hattest du halt auch, finde ich, zum Ende der Serie hin das Gefühl, dass sie sich halt kaum noch getraut haben, irgendwie zu dribbeln. Also es war ja einfach über die ganze Serie, hat Golden State das so gut geschafft, einfach so diesen Bereich innerhalb der Dreierlinie zu verteidigen und da halt immer wieder Hilfe zu schicken, ohne dadurch zu viel zu opfern, ohne dadurch irgendwie groß Raum zu schaffen, für Leute, die das irgendwie hätten ausnutzen können. Und also das war schon sehr stark, wie der Druck aufgebaut wurde. Gleichzeitig gab es auch in diesem Spiel dann halt wieder so ein paar Pässe, die halt einfach nur hirnverbrannt sind. Also zu denen leider die Celtics oder einige von ihnen irgendwie auch tendieren. Und so macht man es, also verstärkt man diesen Effekt dann noch. Aber also das muss man natürlich dazu sagen, die Warriors hatten da einen sehr großen Anteil dran. Also die wussten irgendwie, glaube ich, ziemlich genau, wer ihnen wie per Drive oder per Assist wehtun kann und waren dann ziemlich gut da drin, genau das zu verhindern und halt irgendwie auch vor allem Tatum irgendwie von den Orten wegzuhalten, wo er gerne hin will auf dem Court. Und also im Laufe der Serie hat sich das halt irgendwie immer mehr bestätigt und sie haben ihre Punkte gefunden, an denen sie ansetzen können, irgendwie defensiv, und haben ihr System gefunden und haben irgendwie rausgefunden, von wem kann ich so ein bisschen aushelfen, von wem lieber nicht, was sind die richtigen Matchups. Und es wurde halt immer besser. Und ich finde, es ist halt auch so ein, ich glaube auch, dass das also ein bisschen underrated fast ist, wie Kerr halt seine Starting Five verändert hat, um Porter zum Starter zu machen. Einfach aus der Hinsicht, die konnten immer nachlegen, also mit ihren Bankspielern. Poole kam rein für Offense in erster Linie, Looney für Offensive Rebounds in erster Linie, aber auch um die Defense irgendwie zu noch so ein bisschen zu support. Payton halt, um defensiv alle wahnsinnig zu machen. Und das sind halt dann wirklich irgendwie neue Dimensionen, die reingekommen sind. Und bei Derek White war das gegen Miami phasenweise so. In den ersten zwei oder ich glaube sogar, ja, in den ersten drei Spielen dieser Serie war das auch so. Aber er hat halt einfach sein Selbstvertrauen verloren und dadurch kam dann halt einfach nichts mehr von der Bank. Also offensiv kein Funke oder irgendwas. Sie haben es in diesem Spiel früher mit Pritchard versucht, dachten, hey, vielleicht gibt er uns ein bisschen mehr Spacing, dass die Offense halt irgendwie so ein bisschen mehr im Rhythmus bleibt, hat nicht funktioniert. Und also die drei Bankspieler der Celtics, ne? Einer minus 18, einer minus 20, einer minus 26. Das ist jetzt keine perfekte Statistik oder so, aber ich fand, in dem Spiel war es repräsentativ, weil sobald jemand von der Bank reinkam, sobald nicht die Starting Five einfach drauf war, wirkte es für mich halt teilweise echt verheerend, was sie gespielt haben. Und also ich meine, White war auch gefühlt dann in der zweiten Halbzeit kaum noch zu sehen. Grant Williams hat auch wieder zwei Würfe genommen, einen davon getroffen. Das ist halt einfach zu dünn. Und ich glaube, gerade diese Fähigkeit halt einfach während des Spiels dann nochmal nachzulegen, dafür hast du ja im Prinzip jemanden wie White auch geholt. Und es hat jetzt leider hinten raus in der Serie einfach nicht funktioniert. Also ich finde ja nach wie vor, dass er ein guter Spieler ist, der den Celtics auch echt geholfen hat seit dem Trade und eine wichtige Komponente irgendwie eingebracht hat. Aber es hat jetzt am Ende einfach nicht mehr funktioniert. Und dann schaust du natürlich auch auf den restlichen Kader. Und sie hatten halt sonst einfach keine Leute, denen Ime Udoka ansatzweise vertraut hat. Und dadurch sitzen da dann halt Leute wie Luke Kornet oder Sam Hauser und so, wo du von Anfang an immer weißt, die sind halt maximal garbage time und sonst werden die halt heute nicht auf den Court kommen. Und das ist halt auch noch so ein Unterschied zu den Warriors, wo ja auch einige Leute aus der Rotation gefallen sind, aber wo du halt im Zweifel sagen würdest, wenn halt gar nichts läuft, ey, dann probieren wir jetzt mal Kuminga aus, ob der mit seiner Athletik hier irgendwas verändern kann. Oder Bielica, der jetzt heute nicht gespielt hat, aber mehrere Spiele hatte, in denen er teilweise auch ganz gut war. Also bei den Celtics waren es halt eigentlich einfach immer nur 7 Dudes. Und zwei dieser Dudes haben im Lauf dieser Serie halt ihren Impact verloren, beziehungsweise Grant Williams hatte auch in eigentlich nahezu keinem Spiel dieser Serie wirklich einen positiven Impact, weil ihm auch einfach so ein bisschen das Matchup gefehlt hat. Ja. Ich glaube, das sind dann halt auch so Unterschiede, die du halt einfach zu sehen kriegst. Und dafür, also um das noch mehr zu akzentuieren, war es, glaube ich, halt gut, Looney auf die Bank zu beordern, um ihn dann halt reinzuholen.
Ja, es stimmt eigentlich. Ne? Es hat ja klar, der Starting Five ein bisschen Rebounding genommen, ein bisschen Präsenz, aber es hat eigentlich, das war jetzt nicht die große Veränderung für dieses Lineup jetzt, sondern halt, wie du sagst, halt für die Optionen, die Kerr dann hat und auch mal so halt den Rhythmus und die Balance irgendwie von einem Spiel oder die Dynamik von dem Spiel zu verändern, je nachdem, um dann halt irgendwie einen neuen Look zu geben. Und bei den Celtics, White ist ja eigentlich extrem gut in die Serie gekommen. Also, und dass es dann irgendwann so weg war, ist vielleicht auch, ja, mit Sicherheit auch ein Ding, wenn die Warriors dann im Laufe einer Serie oder der Gegner, also in dem Fall die Warriors, im Laufe einer Serie einfach merken, okay, wie verteidige ich denn den? Welche Driving Lane gebe ich? Oder wie positioniere ich mich als Defender? Was kann ich so ein bisschen machen? Und das ist vielleicht dann auch was zum Selbstvertrauen beiträgt oder zum mangelnden Selbstvertrauen dann am Ende. Und ja, bei Grant Williams, da waren die physischen Serien gegen Miami und Milwaukee waren schon eher seine Serien. Trotzdem fand ich es interessant eigentlich, dass die Celtics so was so die Rollenspielerproduktion angeht, so ab Spiel 4 so abgeschmiert sind irgendwie. Oder hast du, ich meine, Grant Williams hast du gesagt, vorher schon nicht wirklich, aber oder hast du es irgendwie, hast du da eine Erklärung dafür? Abseits von den Warriors haben es einfach gut gemacht und es hat sich dann irgendwie so eine Abwärtsspirale entwickelt, oder?
Naja, ich denke halt, dass halt das insgesamt das Playmaking und das Ball-Movement und Player-Movement bei den Celtics häufig so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist. Und wenn der Ball dich nicht findet, also als Grant Williams beispielsweise, wenn der Ball dich nicht für offene Dreier findet, dann hast du halt nicht so viele Möglichkeiten, dich offensiv jetzt auszuzeichnen. Also kannst natürlich irgendwie versuchen, offensiv Rebounds zu holen oder so, aber er ist ja sonst schon jemand, der eigentlich so ein bisschen davon abhängig ist, dass er halt gefunden wird von den anderen. Und wenn ziemlich viele Possessions damit enden, dass halt einer dribbelt und dann gibt's einen Steal oder ein Pass wird abgefangen, dann ist es halt, also für so einen Rollenspieler, der eigentlich davon abhängig ist, ist es halt, glaube ich, schwerer, dann so richtig reinzukommen. Bei Derrick White ist es ein bisschen was anderes, der hatte ja viel den Ball in der Hand, aber also wie angesprochen, da ist halt spielt die Defense eine relativ große Rolle und er hat sein Selbstvertrauen einfach verloren, hatte ich den Eindruck. Wahrscheinlich lag es daran, dass Draymond ihn in seinem Podcast beleidigt hat oder so.
Wahrscheinlich.
Das tut einem ja dann ganz besonders weh. Aber ich meine, auch Horford, der war jetzt in diesem Spiel überragend, aber der hat ja auch in den Spielen 2 bis 5, hat er offensiv auch nicht wahnsinnig viel beigetragen. Das ist halt auch jemand, der, also weil sie ihn jetzt nicht als den jungen Kevin McHale ansehen, was ich richtig finde, weil er einfach nicht der beste Postplayer ist, der ja auch schon zu einem gewissen Ausmaß, nicht so sehr, aber schon ein bisschen davon abhängig ist, dass er halt gefunden wird für offene Würfe. Und ich finde, die Warriors haben das halt sehr, sehr gut, diese Balance gefunden aus einerseits, wir helfen aus gegen Drives, wir sind irgendwie präsent und es muss nie immer nur einer verteidigen, aber wir sind dann auch schnell genug irgendwie wieder beim Schützen, sodass halt dann zum Beispiel für Grant Williams nicht so viele Spot-Up-Möglichkeiten drin sind wie gegen, gegen die Bucks, die auch von ihm ausgeholfen haben, aber die halt nicht wieder zurückrotiert sind, sondern die ihn halt hab stehen lassen. Also die Warriors haben mit Ausnahme von White jetzt niemanden einfach stehen lassen.
Ja, und sie hatten halt, also für die wichtigen der Celtics hatten sie halt auch einfach gute Verteidiger. Ne? Also wenn du sagst zum Beispiel Wiggins gegen Tatum, der jetzt auch wieder einen extrem guten Job gemacht hat, fand ich. Du hatte, also natürlich, Andrew Wiggins macht für mich immer einen extrem guten Job, ist ja klar. Nein, aber Clay im Laufe der Serie haben wir auch drüber gesprochen, wie gut er dann Brown verteidigt hat teilweise. Brown wieder mit einem heißen Start natürlich jetzt in dem Spiel. Dann Draymond. Fand ich auch ganz interessant, dass jetzt am Anfang in dem Spiel wieder ein bisschen Draymond gegen Brown war, dann war ein bisschen Clay gegen Brown und einfach, also dass sie da auch so ein bisschen durchgemischt haben, irgendwie die Warriors. Aber das war vielleicht echt so ein Ding, dass sie halt diese Mischung aus guten Individualverteidigungen genau für die Leute, die Bostons Offense, die wichtig sind für Bostons Offense, plus dann eben halt diese Bewegung, die du angesprochen hast, diese Bewegung auch als Ganzes und diese Rotationen, die halt sitzen und halt Closeouts und Hilfen und so, was ist dann halt irgendwie eine Offense wie der Bostons, die gut sein kann, die aber halt, ich meine, auch das halt, denen halt dieser klassische Playmaker halt dann doch irgendwie fehlt, also irgendwie haben sie ihn, aber also diesen, jemanden, der die Offense so ein bisschen, der eine Offense so ein bisschen Ruhe geben kann, wobei das vielleicht auch teilweise, vielleicht denke ich mir manchmal so ein bisschen zu sehr akzentuiert wird, wenn du ein Team hast wie Boston, weißt du, wie ich meine? Also ich meine, wie viele richtig klassische Playmaker laufen noch rum in der Liga?
Ich sehe das ehrlich gesagt auch so. Ich finde auch, die ganze Debatte ist so ein bisschen irreführend. Zumal wir uns alle irgendwie vor ein paar Wochen darauf geeinigt haben, okay, Smart, das war die richtige Entscheidung, ihn zum Point Guard zu machen. Und sobald es dann nicht läuft, ist es halt wieder, ach, ja, Smart, die brauchen unbedingt einen echten Point Guard. Wer ist denn dieser echte Point Guard? Das würde ich halt auch irgendwie dann gerne mal hören. Also allein schon, mit wem funktioniert dieses defensive Switching-Scheme, was sie halt spielen? Welche Point Guards sind echte Point Guards? Klassische Floor Generals, die das defensiv können? Kyle Lowry vor 10 Jahren? Oder wen willst du mir da nennen? Es gibt ja kaum Floor Generals in der Liga. Und ich finde, Smart ist natürlich jetzt nicht so dieser, in der Art der klassische Typ, aber er passte eigentlich ziemlich ideal in das rein, was sie da machen. Und übrigens auch in diesem Spiel, ne? Er war bei +7. So, er hatte, wenn er gespielt hat, sah die Offense okay aus. Er hatte auch 9 Assists und 3 Turnover. Das ist auch vollkommen legitim. Insgesamt hat er in der Serie natürlich auch viele Fehler gemacht offensiv. Das will ich gar nicht irgendwie beschönigen. Aber also ich hätte es jetzt in dem Spiel nicht an ihm festgemacht. Und ich finde auch grundsätzlich nicht, dass es, dass der Schluss jetzt sein muss. Wir brauchen unbedingt einen klassischen Point Guard und sollten alles andere über den Haufen schmeißen. Das finde ich halt gar nicht. Also grundsätzlich ist sowieso mal in diesem Setup Tatum derjenige, der mehr Pick-and-Rolls läuft und so. Sein Decision-Making ist wichtiger und auch das, was sich über die nächsten Jahre, glaube ich, noch am meisten positiv entwickeln kann und muss. Und darum geht es halt in erster Linie, wenn du halt Strukturen der Offense brauchst. Ich glaube, Tatum ist derjenige, der dafür sorgen muss. Und Smart ist im Idealfall jemand, der halt auch Plays initiiert und der aber auch dann immer mal den Ball irgendwie weiter bewegt, der es halt schnell machen kann. Dafür muss aber grundsätzlich eine gewisse Bereitschaft auch und ein Verständnis dafür da sein, okay, wir sollten alle in Bewegung bleiben, wir sollten alle auch den Ball weiter bewegen. Und das ist halt das, was die Celtics bisweilen verloren haben, hatte ich das Gefühl, wodurch dann auch einzelne Pässe schwerer wurden, weißt du, weil das halt irgendwie erst dann Dribbeln war, dann irgendwie eine Crowd, so Tatum haben sie ja teilweise auch geblitzt dann. Und dann ist halt der erste Pass schon schwer und dann sitzen aber auch danach, also wenn der Pass überhaupt ankommt, saßen danach halt auch die weiteren Swingpässe und so nicht. Und da fehlte mir grundsätzlich so eine Genauigkeit. Ich glaube aber nicht, dass sich das dann dadurch ändert, dass du in die Rolle von Smart dass du da irgendwie John Stockton hinsetzt. Oder, also abgesehen davon, dass es den auch nicht mehr, also den Spielertypen auch nicht mehr gibt. Aber du weißt, was ich meine. Ist
mit Rondo.
Ja, genau. Klassischer Point Guard, der auch nicht verteidigt wird, so sei auch super. Ja.
Genau.
Also manchmal sind mir diese Rufe dann irgendwie immer so ein bisschen zu platt. Also wenn mir jetzt Leute sagen, das ist der Point Guard, das ist meine konkrete Idee, dann können wir darüber reden. Aber also defensiv können sie das, wie sie es gespielt haben, unter allen Point Guards, die es so gibt, nur mit Drew Holiday wahrscheinlich spielen. Und der ist doch auch kein klassischer Point Guard, oder will mir das irgendjemand erzählen?
Lonzo vielleicht?
Lonzo ist doch auch kein klassischer Point Guard. Der kann
keine Plays laufen. Aber das wäre einer, mit dem sie es spielen könnten.
Defensiv, ja, das stimmt.
Defensiv, das stimmt. Genau. Ja, das meine ich. Aber genau, auch kein klassischer Point Guard, beziehungsweise du könntest zumindest, er könnte das Spiel schnell machen und wäre ein guter Schütze. Aber sorry, erstens ist Lonzo verletzt und man weiß nicht, wann er zurückkommt und zweitens ist der vergeben.
Also naja, finde ich vollkommen okay.
Ja, du hast vollkommen recht. Also ich habe, es ist halt irgendwie so ein Narrativ, das dann irgendwie so schnell aufgemacht. Keine Ahnung, vielleicht ein Ballhändlern zusätzlich. Aber irgendwo ist es doch dann, keine Ahnung. Also A, Golden State hat es natürlich gut gemacht und am Ende ist es vielleicht dann auch ähnlich plump, aber ist es dann halt auch so ein bisschen die Erfahrung, einfach zu wissen, wir waren schon in so vielen, also auf Seiten der Warriors, wir waren schon in so vielen Situationen, in denen wir uns anpassen mussten, wir wissen, dass wir uns anpassen können und bei den Celtics dann halt, keine Ahnung, dann, also je mehr sich die, also solange es läuft, so in den Spielen 1 bis 3 mehr oder weniger, solange ist das alles wunderbar, aber dann spitzt sich's irgendwann zu und dann ist es okay, unsere Saison hat jetzt noch maximal 4 Spiele. Und wir sind gerade so ein bisschen, entwickelt sich irgendwie die Dynamik, in der auf einmal Dinge, die vielleicht, sagen wir es mal, so häufiger funktioniert haben vorher, seltener funktionieren. Beziehungsweise wir kriegen es irgendwie nicht sonst laufen. Und dass du dann vielleicht eher ins Nachdenken kommst, wenn du noch nicht in solchen Situationen bist. Also ist bei mir jetzt natürlich auch gerade reine Spekulation, weil ich war auch noch nie in so einer Situation, rein sportlich gesehen. Nee, selten. Ich glaube, nee. Und ich war im Schulturnier. Und deshalb, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es halt am Ende gerade für einen Spieler wie Tatum halt so eine Erfahrung extrem wertvoll ist. Dass es jetzt halt irgendwie, dass er die Erwartungen, sagen wir es mal so, vielleicht jetzt nicht ganz erfüllen konnte, einfach weil die Konstanz nicht so reinbringen konnte in sein Spiel jetzt über die Finals, auch so die er vielleicht über die vorherigen Runden gezeigt hat. Und dass es am Ende halt dann doch irgendwie ein Unterschied war. Zumal wenn du so ein Team hast wie die Warriors, die halt vieles bestrafen können.
Ja, ich finde auch, also das ist nicht unbedingt, das ist jetzt, also die Erfahrung ist am Ende nicht alles. Aber eine Rolle gespielt hat sie schon einfach schon, ich finde auch, wenn du die Warriors von jetzt mit den Warriors von 2015 vergleichst, ist es auch schon einigermaßen eklatant, weil damals waren sie für mich ein talentierteres und tiefer besetztes Team, also zumindest von den Leuten, die dann gespielt haben. Und sie hatten sie hatten wahrscheinlich selbst einen größeren Fehlerspielraum. Sie haben aber auch mehr Fehler gemacht. Also sie waren nicht so, dass sie bei der ersten Gelegenheit sofort da waren, gefühlt. Und das hat sich halt voll verändert. Mittlerweile sind sie halt relativ konsequent einfach mit ihren Chancen umgegangen und haben, also hatten für diese Serie irgendwie auch die richtige Herangehensweise mit mal sind wir, weil es irgendwie sein muss, weil das so ein bisschen Last Resort ist, ist das halt viel Curry Pick and Rolls, lass ihn viel am Ball machen und dann hast du im nächsten Spiel aber auch wieder, okay, jetzt reagieren die, jetzt ist ihre Defense ein bisschen aggressiver auf Curry eingestellt, dann können wir jetzt ja alle anderen auch noch involvieren. Hier Wiggins, nimm den Ball, hier Clay, nimm den Ball, was auch immer. Und Sie haben halt irgendwie gewusst, wie sie es spielen können. Sie haben auch gewusst, dass es schwierig ist teilweise. Also gerade wenn Robert Williams drauf war, dann haben sie ja jetzt nicht wahnsinnig viel im Korb bekommen, zum Beispiel. Ne? Ja. Aber und grundsätzlich war das für sie jetzt auch nicht leicht, gegen diese Halbfeld-Defense der Celtics zu spielen. Aber dadurch wussten sie halt, okay, immer wenn wir den Ball wieder bekommen, selbst nach eigenem Rebound, selbst teilweise nachdem Boston getroffen hat. Lass uns mal sprinten und gucken, was passiert. Also Draymond hat das in diesem Spiel, finde ich, überragend gemacht, dass er immer, wenn er den Ball hatte, immer wenn er eine Möglichkeit hatte, hat er halt den Ball gepusht. Und das ist halt gegen ein Team, was im Halbfeld so gut verteidigt, ist das halt mega wichtig, dass du das machst. Und das haben die Celtics auf der Gegenseite aber viel weniger hinbekommen. Und ich meine, Golden State hatte auch ein
Lonzo. Zwei
Absolut. Golden State hatte ja auch ein, zwei Spiele, wo sie kaum den Ball hergegeben haben. Das war jetzt in diesem Spiel wieder nicht der Fall. In diesem Spiel waren es 15 Turnover. Aber Boston war immer nur kurzzeitig konsequent da drin, das dann zu bestrafen. Und manchmal dann halt wieder nicht. Und das ist halt, glaube ich, so ein Unterschied zwischen einem erfahrenen Team, das halt schon alles gesehen hat und genau weiß, das sind die kleinen Details, die wichtig sind, und einem Team, das halt zum ersten Mal da ist. Und also für mich ist das immer noch das entscheidende Spiel der Serie oder beziehungsweise da, wo es gekippt ist, Spiel 4. Weil das halt am besten verdeutlicht hat, okay, wir gehen mit einer Führung ins letzte Viertel. Wir könnten das hier jetzt eigentlich irgendwie zum Ende bringen. Machen wir 7,5 Punkte über die letzten, wir machen 6 Punkte über die letzten 7,5 Minuten und verlieren halt komplett den Faden und nutzen halt diese Chance nicht, wobei den Warriors mit Ausnahme von Curry nichts lief. Und das ist halt, sind dann am Ende auf der Bühne, glaube ich, halt die entscheidenden Unterschiede auch.
Ja, und was halt einfach noch ein Ding ist, du bist zwar eine Defense, die es dem Gegner extrem schwer machen kann und extrem schwer macht und uns auch den Warriors extrem schwer gemacht hat, aber du hast halt auf der anderen Seite ein Team, das halt auch, egal wie schwer es du ihm machst, trotzdem noch erfolgreich scoren kann. Und ich hatte gerade auch jetzt in dem Spiel wieder, du hattest dann halt einfach so eine Phase, in der irgendwie erst trifft Curry den schweren Dreier mit Hand im Gesicht, dann trifft Poole zwei Stepback-Dreier.
Boah, Poole, sind halt einfach, ey, Poole kann ich nicht mehr sehen, unfassbar.
Sein neuer Favorit, ne? Immer nur ganz kurz, aber dafür richtig.
Also ich bin mir sicher, dass er irgendwo an seinem Körper oder in seinem Körper ein Hufeisen platziert hat vor dieser Serie. Was der an Glückswürfen teilweise versenkt hat, war schon ziemlich krass. Aber ich meine, Shoutout an Jordan Poole. Ist auch ein guter Spieler und ich mag ihn auch. Aber in dieser Serie hat er mich teilweise ein bisschen verrückt gemacht mit den Würfen.
Ja, weißt du, ich fand halt irgendwie in der Serie, ich weiß nicht, ob ich jetzt falsche Erinnerungen habe oder ob es jetzt vielleicht zu präsent ist oder zu groß, aber es waren so krasse Phasen einfach, weißt du, der halt einfach in ein paar Minuten halt die wildesten Würfe getroffen hat, wie du auch gerade gesagt hast, und dann war wieder gar nichts und am Ende hat ja auch Boston ist ja nochmal rangekommen, als sie dann ihn jedes Mal irgendwie sich rausgesucht haben in der Defense oder in ihrer Offense sozusagen und ja, weißt du, und geil wäre natürlich gewesen, wenn er diesen Buzzerbeater im dritten Viertel
ich war mir sicher, getroffen dass er den hätte. Trifft,
um schon, ne? Schon, ja. Ne? War es Mark Jackson oder Van Gagne, der auch so halb augenzwinkernd gesagt hat, Poole sollten sie jetzt eng verteidigen, weil, ne? Und trotzdem hat er den Wurf wieder losbekommen. Schwache ja. Defense von Boston. Ganz, ganz schwache Defense. Nein, aber so dieses, und auch so im Laufe des Spiels hatte ich auch mal so den Eindruck, so, wenn es mal kurz so aussah, als hätte Boston jetzt die Offense so ein bisschen gefunden. Also gab es Mitte Drittes, gab es ja mal sowas, wo eine Horford einen Dreier trifft. Direkt danach trifft Porter wieder einen Dreier.
Das war krass, wie schnell die Antwort da jedes Mal kam.
Ja, genau. Und das ist halt so, egal was. Und dann zweimal war es Porter. Und dann trifft Curry dieses Ding vom Logo, wo er auf seinen Ringfinger zeigt dann. Und ja, das sind halt irgendwie Sachen, da, ja, es ist dann, glaube ich, auch, das nimmt dir dann halt auch gerade so gegen Ende einer Serie irgendwo so die Lust.
Ja, auf jeden Fall. Sowas und die 15 Offensiv-Rebounds, die Golden State genau. auch noch geholt hat, um irgendwie die Possessions wieder zu verlängern und so. Das ist halt, auf Dauer ist das halt, glaube ich, schon ein ziemlich krass demoralisierender Effekt, den das hat.
Ja, ja. Und am Ende, wer macht endgültig den Deckel drauf? Andrew Wiggins aus der Ecke.
Das ist jetzt dann der eine Dagger von 500 Daggern, den du dir raussuchst.
Ja, natürlich. Ja, weil das der allerletzte
ist. Ist das so eine Art Confirmation Bias? Kann man das schon so nennen? Für mich gab es die Dagger schon im zweiten Viertel, aber klar.
Ja. Dein Freund. Ja, aber sollte man so. Ja. Sollte man so. Weil es war der letzte, wo dann wirklich klar war, okay, jetzt, also es war eigentlich schon klar, dass kein Run mehr kommt, aber dann war so richtig klar, dass kein Run mehr kommt, weißt du?
Es war so lange vorher schon klar, dass kein Run mehr kommt.
Ja, aber da war es so richtig klar.
So richtig klar, meinst du?
So richtig klar, ja. Ja. Nein, aber jetzt war, im Ernst, keine Ahnung, es ist durch. Es war nicht alles perfekt bei Boston. Aber nach diesem Turnaround, was machst du jetzt so aus dieser Celtics-Saison allgemein, so aus der ersten Saison mit Udoka, jetzt auch eigentlich im Endeffekt auch aus der ersten Saison, in Anführungszeichen, Smart hat es vorher schon mal gemacht, aber mit Marcus Smart als wirklich Point Guard, mit diesem Setup des Teams und wie siehst du, also wie blickst du jetzt in die Zukunft sozusagen für Boston?
Es war eine sensationell gute Saison insgesamt. Kann man, finde ich, so festhalten, wenn man bedenkt, wo das Team Anfang Januar noch stand und wo es dann jetzt hingekommen ist, ist das schon ja, ein ziemlich krasser Turnaround, also auch einer der heftigsten, die ich so während einer Saison jemals gesehen habe. Ich finde, die Spieler haben sich überwiegend oder ja, eigentlich haben sich alle echt positiv entwickelt. Al Horford hat sich natürlich nicht der hat jetzt nicht das beste Jahr seiner Karriere gespielt, aber er hat ja auch ein Bounceback hier, nachdem er letztes Jahr nicht so viel gemacht hat bei OKC und auch wirklich nochmal eine richtig starke Saison gespielt, mehr als ich erwartet hätte. Ich finde, die Transaktionen, die sie getätigt haben, haben überwiegend echt gesessen. Und wenn man jetzt dann so auf das Team schaut und erstmal sieht, okay, von der Starting Five, die vielleicht beste, kompletteste der Liga ist, sind vier Spieler zwischen 24 und 28. Das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen. Also vor allem sind die beiden besten und talentiertesten Spieler 24 und 25. Da ist also noch einiges an Luft nach oben. Wir haben jetzt noch nicht so viel über Tatum gesprochen in diesem Spiel. Das war natürlich schon sehr enttäuschend hinten raus, also gerade, dass er dann teilweise Würfe verweigert und ja, also in der zweiten Halbzeit eigentlich als Scorer überhaupt nichts mehr beiträgt. Also er hatte einen offenen Dunk, sonst hat er halt in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wirkte auch nicht so, als wollte er was mit dem Ball zu tun haben. Aber ich glaube, dass denen das ziemlich anstacheln wird. Ich glaube, dass wir in diesen Playoffs gesehen haben, das ist einer der besten jungen Spieler der Liga, also schon jetzt einer der besten Two-Way-Player, der, ich glaube, das war teilweise so ein bisschen das Problem der Celtics, dass sie offensiv manchmal dann so in so ein Muster verfallen sind, dass sie gedacht haben, sie haben LeBron sozusagen und der löst jetzt einfach alles, der findet immer die richtige Antwort aus Drive, aus eigenem Score oder aus Pass und sonst brauchen wir eigentlich nicht großen System, weil das kann ja der machen. Das ist meiner Meinung nach, also nicht Udokas Idee gewesen, aber so haben die Celtics auf dem Feld halt teilweise ausgesehen.
Ja.
Und
ja.
Das ist nicht Tatum. Ich glaube, das sollte er auch nicht sein. Ich glaube, er ist als Playmaker schon viel besser geworden und ich glaube, da geht sogar auch noch mehr. Aber so diese Art von Basketball ist, glaube ich, nicht seine. Man sollte ihn schon auch halt mehr im System dann auch mal einsetzen und ihm einfache Würfe verschaffen und ihn so in einen Rhythmus reinholen. Und ich glaube aber, dass halt diese sehr große Enttäuschung dieser Serie, die insgesamt von ihm wirklich nicht gut war, ihn ziemlich anstacheln wird, ihn vielleicht auch oder ziemlich sicher motivieren wird, bestimmte Lücken in seinem Spiel noch zu schließen, die er noch hat. Also ob das jetzt an der Schulter lag oder nicht, aber sein Finishing in dieser Serie war absolut beschissen, muss man nüchtern betrachtet sagen. So eigentlich alles aus dem Zweierbereich war richtig schlecht. So. Und ich glaube, er kann an seinem Ballhandling arbeiten, er kann an seinem Spiel aus dem Floater-Bereich arbeiten, irgendwie so ein, zwei, ja, wie er halt einfach an ein, zwei zusätzliche leichte Abschlüsse pro Spiel rankommt, das sind so Sachen, das sind so Nuancen, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Celtics eigentlich in einer wirklich guten Situation sind. Es ist jetzt halt A, ein bisschen die Frage, kann Horford dieses Niveau halten? Weil für die Art und Weise, wie sie verteidigen, wäre das schon ganz gut, sagen wir mal so. Und dann, wie kriegt man das hin, dass es nächste Saison nicht nur 7 Spieler sind, denen man vertraut, die man einsetzen mag? Weil das ist auf Dauer, ist es, glaube ich, halt einfach ziemlich viel verlangt. Ich meine, es hätte ja in dieser Serie schon klappen können. Sie waren jetzt nicht so weit davon entfernt, 3-1 zu führen und dann wären sie, glaube ich, auch Meister geworden. Aber wenn man so bedenkt, wo kann man halt noch was verbessern, dann wäre das halt für mich ganz klar, dass man da ansetzen muss, dass man so die Kaderplätze 8 bis 15 nicht nur mit Leuten besetzt hat, die man eigentlich eh nicht einsetzen will. Und Boston ist, wenn sie den Vertrag von Horford garantieren, wovon ich mal ausgehe, sind sie schon im Luxussteuerbereich. Das heißt, man muss dann richtig zahlen, um den Kader noch zu verstärken. Da bin ich mal gespannt, wie die Bereitschaft dazu aussieht, weil Boston über die letzten 10 Jahre, glaube ich, nur ein einziges Mal Luxussteuer bezahlt hat. Aber das wäre halt so was, wodurch man noch besser werden kann. Aber Stand jetzt würde ich halt denken, der Pfeil geht eher nach oben halt bei den meisten Spielern. Das heißt nicht, dass sie auf jeden Fall nächstes Jahr Meister werden. Das heißt auch nicht, dass sie wieder in die Finals kommen oder so. Aber ich glaube, sie gehören halt zu den Teams, die da in der Verlosung sein sollten. Oder wie siehst du das?
Sehe ich ähnlich. Also im Endeffekt, genau, wäre jetzt so die Frage, war es jetzt irgendwie dieses Jahr irgendwie ein Zusammenkommen günstiger Umstände oder nicht? Und ich denke, sie ist ähnlich wie du. Also ich wiederhole jetzt nicht nochmal alles. Also, aber ich finde, man über eine halbe Saison eigentlich mit das beste Team der Liga zu sein und dann am Ende halt gegen ein Team zu scheitern, das einfach ganz eigene Stärken mitbringt und eben auch schon anders als man selbst oft in diesen Situationen war, glaube ich, ja, da spricht für mich gemeinsam mit den Dingen, die du angesprochen hast, eher dafür, dass da irgendwie Möglichkeiten da sind. Zumal man ja auch sagen kann, keine Ahnung, ich meine, Robert Williams war über die Player oder war nicht fit quasi und war trotzdem derjenige oder hat trotzdem eigentlich einen riesen Unterschied gemacht, wenn er auf dem Feld war. Und da ist einfach, und jetzt ist natürlich, kann man natürlich die Frage stellen, Robert Williams war noch nie wirklich fit über einen längeren Zeitraum. Also wann, also bekommt man ihn mal richtig fit oder versucht man es anders zu. Also in diesem Jahr war es natürlich insofern kompliziert, in Anführungszeichen, weil sie ja dieses neue System sozusagen implementieren mussten mit Udoka. Aber dass man sagt, okay, man führt ihn behutsamer an die Playoffs ran, dass er da dann sozusagen seinen Fitness-Peak hat. Aber da sind ja auf jeden Fall noch Möglichkeiten. Wie bringt man ihn noch besser ein? Und was du zu Tatum sagst, denke ich ähnlich, dass es ja ihn eher anstacheln wird und dass es halt einfach ja so ein bisschen auch der Situation geschuldet war und dass da auf jeden Fall Möglichkeiten gibt. Ich bin auch gespannt, wie sie die Bank auffüllen werden, ob vielleicht noch ein Ballhändler dazukommt, ob halt einfach da noch ein bisschen, ja, wie du sagst, verlässlichere Spieler kommen. Aber grundsätzlich sehe ich Boston auch in einer hervorragenden Lage, so die nächsten Jahre, um die Finals mitzuspielen, um Titels, um Titel mitzuspielen. Auch Jaylen Brown, finde ich, hat, also du sagst ja, oder man sagt ja oft, er macht Dinge, die einen verzweifeln lassen, aber er macht halt auch Dinge, die Gegner verzweifeln lassen. Und halt,
wenn ich
in den Finals das regelmäßig gemacht. Und da ist ja, das ist ja auch eigentlich eine positive Entwicklung, wenn man es so sieht. Und von daher denke ich, ist Boston gut aufgestellt. Und umso cooler finde ich es irgendwie auch, dass die Warriors jetzt auch irgendwie, du hast ja auch schon angesprochen, dass das 15er-Team wahrscheinlich talentierter war, dass sie es jetzt eigentlich geschafft haben, mit dem vielleicht am wenigsten, in Anführungszeichen, talentierten Team ihrer Championship-Runs, endlich mal eine Meisterschaft ohne aber zu gewinnen. Weißt du, wie ich meine? Also ja, Williams war nicht ganz fit und ja, Smart war banged up, wie es immer so schön heißt. Banged up ist wahrscheinlich, sind die meisten wahrscheinlich, der eine mehr, der andere weniger. Aber ja, so grundsätzlich, dass es jetzt einfach mal eine Championship ist, die eine Championship ist. Weißt du, ich meine, nicht, wir haben das vielleicht talentierteste Team der Liga-Geschichte, nicht beim Gegner haben zwei der drei besten Spieler gefehlt, sondern einfach Championship, Punkt. Und das ist irgendwie, das macht es irgendwie auch rund für mich, aus Sicht der Warriors.
Ja, voll. Also, da wird jetzt, also muss man auch gar nicht viel konstruieren. Es wird sicherlich Leute geben, die das versuchen, aber ich denke auch, das war irgendwie einfach ein echt dominanter Run so insgesamt, ne? Also sie sind in kein siebtes Spiel gekommen in den gesamten Playoffs, haben überwiegend, also fast immer bei der ersten Gelegenheit auch die Sachen dann irgendwie erledigt. Gegen Memphis hatten sie das eine Spiel, wo sie halt sich vollkommen blamiert haben und keinen Bock hatten. Ja. Bin mir immer noch nicht ganz sicher, was da schiefgelaufen ist, aber abgesehen davon war es halt einfach von vorne bis hinten echt ein, ja, beeindruckender Playoff-Run. Ja. Ich glaube, von vorne bis hinten, so insgesamt war das vielleicht auch die beste Playoff-Serie, die Curry jemals gespielt hat. Also einfach auch im Sinne von, das ist halt schon ein extrem gutes Defensivteam, gegen was du da spielst, und du triffst halt trotzdem irgendwie traumwandlerisch sicher, hatte, glaube ich, eine True Shooting Percentage von 62% oder 63%, über 31 Punkte pro Spiel. Das ist schon extrem beeindruckend gewesen und ist dann auch okay, dass so ein Spieler von seinem Format sich dann am Ende auch noch den Award holt, der noch gefehlt hat, wenn man das so ausdrücken will.
Ja, und auch weil er, finde ich, also ja, wir sprechen immer so von ihm als bestem Schützen aller Zeiten, zu Recht, denke ich. Gleichzeitig hat er es aber geschafft, in diesem einen Spiel, in dem sein Dreier nicht gefallen ist, und jetzt auch in Spiel 6 fand ich jetzt genauso, halt einfach sich dann andere Möglichkeiten zu suchen, nicht nur über seine Gravity natürlich sowieso, also sehr klar, und nicht nur als Playmaker auch, in Anführungszeichen, nur Einfluss zu haben, sondern auch halt die Art und Weise, wie er halt regelmäßig am Ring abgeschlossen hat und gescored hat. Also einfach da auch nochmal diese zusätzliche Dimension in seinem Spiel, die vielleicht nicht immer so da war, aber die eigentlich schon seit längerer Zeit da ist, aber nochmal so ein bisschen mehr rauszustellen und nochmal ein bisschen mehr zu nutzen, eben um dann halt auch einer Defense wie Bostons irgendwie mehrere Probleme anzubieten oder dann zu sagen, wenn sie Al Horford auf ihn switchen wie im vierten Viertel, dann attackiere ich einfach, und wenn keine Hilfe kommt, sorry Freunde, dann klingelt's halt. Ja. Ja, also einfach so ein extrem rundes Spiel abzuliefern. Und eben jetzt kam auch noch die verbesserte Defense dazu, dass er dann halt im Post dann doch mal irgendwie bestehen konnte, dass er, wie oft er seine Hände dann irgendwie selber auch mal dazwischen hatte. Also war einfach eine extrem runde Serie von Curry, fand ich. Und irgendwie auch für mich ein sehr, sehr cooles Ausrufezeichen hinter diese Finals-MVP-Kampagne auch. Also einfach, weil, ja, es bleibt für mich aus meiner Sicht nichts offen, was man da diskutieren müsste oder so. Das kommt da auch noch irgendwie dazu.
Ja, man kann jetzt noch darüber reden, ob er Top 10 oder was auch immer All-Time ist. So, das sind jetzt halt so die Sphären, über die man redet, wenn man darüber
Bock hat. Ne? Genau, wenn man Bock hat. Aber ganz, also ja, wie oft sagen, es ist halt einfach subjektiv. Also da,
na? Ja, also ich bin auch kein Fan von den Debatten, aber macht ja nichts. Das ist halt das, was jetzt geführt wird. Ich wollte nur kurz zu dem, was du gesagt hast. Ich finde, er ist halt also ein legitimer Three-Level-Scorer. Also er ist halt einfach wirklich von überall gefährlich. Das ist der Unterschied zu also auch jemandem wie Tatum, der halt seine guten und seine nicht so guten Spots hat. Curry, überall, wo du ihm auch nur ein kleines Fenster gibst, trifft er halt hochprozentig, sobald er ansatzweise Platz hat. Er ist auch, also seit Jahren ist er so unterschätzt als Finisher. Er ist so das, was Leute denken, was Kyrie Irving ist, ist ja Curry in Wirklichkeit. Also war da immer, oder fast immer war der da besser als Kyrie. Es sieht halt ein bisschen anders aus, aber es ist, der ist halt einfach wirklich von überall richtig gut und hat ein unfassbar rundes, wie du gesagt hast, Offensivspiel. Und ja, von daher, guter Mann, der Curry.
Guter Mann, der Curry.
Und eigentlich auch, ich habe nur eine Sache, die ich noch mit dir, was das angeht, dann klären muss, weil das ist, finde ich, schon in einer gewissen Weise eher zu besprechen, als ihn jetzt mit Bob Cousy und Jerry West zu vergleichen oder so.
Ja.
Für diese Ära, ich denke, wir sind uns einig, dass LeBron wahrscheinlich gerade so auf Platz 1 ist. Für mich immer noch ziemlich deutlich.
Ja.
Aber dass dann Curry und Durant eigentlich die Namen sind. Curry ist jetzt für mich, würde ich sagen, Top 2. Also hat quasi diesen zweiten Platz einigermaßen sicher. Ist das Quatsch oder wie siehst du das?
Ist kein Quatsch. Was bei Curry halt ist jetzt im Vergleich zu Durant, also jetzt mal ganz plump gesagt, Curry konnte auch ohne Durant, Durant konnte noch nicht ohne Curry. So ganz simpel, aber ich glaube einfach, dass ich möchte jetzt, also es soll explizit nicht heißen, dass Durant sein Spiel nicht weiterentwickelt hätte, was ich jetzt sage. es heißt nur, also ich finde Curry, der Curry 2022 ist doch nochmal ein ganz anderer als der Curry 2015. So. Er hat einerseits diese Revolution mit angestoßen, was den Dreier angeht, auch wenn, ja doch, nee, es ist schon eine Revolution. Ich meine, es gibt trotzdem, dass so viele Dreier genommen werden, gibt es zwar wenige Spieler, die wirklich quasi ab der Mittellinie verteidigt werden müssen, aber Curry ist schon so, hat trotzdem dazu geführt, dass der Dreier interessanter geworden ist. Aber die Art und Weise, wie er einfach eigentlich auch ein Team durch mehrere Phasen geführt hat. Also er war ja eigentlich immer so dieser Fixpunkt dieses Teams. Also von den frühen Warriors, als sie so langsam nach oben kamen über die erste Meisterschaft bis zu dieser Rekordsaison und dann dem vergebenen 3-1. Dann Durant, dann wieder diese kleine Delle und jetzt der nächste Titel. Also er hat quasi mehrere Phasen durchgemacht und war eigentlich mehr oder weniger immer diese prägende Figur. Und das ist, finde ich, da steht er schon noch irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie anders da als Durant. Ich will nicht sagen über Durant, aber irgendwie so ein bisschen prominenter da und hat das, was er macht, hat dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zählbares hervorgebracht. Und wie gesagt, er hat sich halt eben als Spieler, er hat diese, wurde jetzt auch thematisiert, diese ordentlich Muskeln draufgepackt. Also Draymond hat ja auch nochmal erzählt, wie viel Curry drücken kann, ne?
Mhm.
Und hat damit irgendwie seine defensiven Schwächen verkleinert, sagen wir es mal so. Oder ausgemerzt ist, wäre jetzt übertrieben, verkleinert ist vielleicht ein bisschen untertrieben, aber er ist einfach ein besserer Verteidiger geworden, weil er nicht mehr so leicht wegzuschieben ist und hat einfach noch mehr getan. Durant ist halt wahrscheinlich, was Körper und Talent angeht, vielleicht von wenigen erreicht. Curry war vielleicht für mich jetzt einfach ein bisschen prägender. So, als Durant noch.
Würde ich auch so sehen. Ich glaube, Kevin Durant ist vielleicht der begabteste, den es je gegeben hat, wenn du so das ganze Paket irgendwie anguckst. Also von Größe, Beweglichkeit, Shooting Ability, dem ganzen Kram. Aber ich glaube auch, also dass es bisher einfach so ist, dass Currys Impact aufs Team und auch insgesamt auf diese Ära größer war, tatsächlich.
Ja.
Sind beide aber ganz gute Spieler. Das kann man noch.
Absolut. Sagen. Wie gesagt, kein Millimeter Negatives über Kevin Durant. Kein Durant-Slender. Auf gar keinen Fall. aber eigentlich ein ganz guter Abschluss dafür, oder? Gut, vielleicht nochmal ein Shoutout an Clay. Einfach weil Clay, also einfach nur Champion nach den 3 Jahren.
Von Game 6 Clay muss mir zwar jetzt keiner mehr was erzählen, aber trotzdem, seine Pressekonferenz war wieder super.
Ja.
Was sehen mit Jaren Jackson?
Ich war bei Holy Cannoli, aber
gut, das natürlich
Postgame, auch. Also auf der Bühne.
Schön alberner Moment, aber er hat irgendwie auf der Pressekonferenz, einer von den Grizzlies hat irgendwie Strength in Numbers Ende der Regular Season gepostet bei Twitter. Ich kann gar nicht erwarten, das zu retweeten. Was für ein Penner. Irgendwie so, hat sich halt so mega drüber aufgeregt. Und der Tweet ist halt vom 29. März von Jaren Jackson, der von Strength in Numbers geschrieben hat. Und Klay Thompson hat das einfach ihr hat das so gewurmt, dass er da jetzt nochmal drauf rumreitet. Ja. What a freaking bum, man. Ja, geil. Clay ist einfach geil.
Ja, das war wahrscheinlich, das hat das Feuer entfacht für ihn während der Playoffs wahrscheinlich.
Ohne wäre es nicht gegangen.
Ohne wäre es wahrscheinlich wirklich nicht gegangen. Nee, aber ja, Clay ist einfach geil. Übrigens, diese eine Szene auf der Bühne, gerade für uns jetzt auch als Väter, nein Quatsch, aber als Wiggins interviewt wurde und seine Tochter dann irgendwie hochkam und irgendwie Draymonds Sohn und ich weiß nicht von wem, was auch Draymonds Tochter, keine Ahnung, und Wiggins Tochter sich so ganz innig umarmt haben. Hast du es gesehen? Hast du das in Erinnerung?
Nee, ich nicht mehr.
War süß. Hat mich gefreut. Ja, wollte ich auch nochmal kurz im Podcast loswerden, keine Ahnung warum, aber ist mir gerade eingefallen nach Clay, weißt du.
Das könnte übrigens natürlich auch zu dem Problem von Derek White geführt haben, ne? Dass er jetzt einfach nicht mehr schläft.
Möglich, am Anfang gibt es ja irgendwie ja Energie. Und,
ja, am Anfang bist du kurz sehr euphorisiert und dann crashst du.
Und dann, genau, dann merkst du so, fuck, schon wieder 4 Uhr und ich habe noch kein Auge zugemacht. Nein, so schlimm war es bei uns gar nicht eigentlich. Aber
kann's auch nicht.
Ja, der Organismus muss sich ein bisschen umstellen. Das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt. Noch irgendwas zu den Finals? Ich meine, wir werden nächste Woche ja schon mal ein kleiner Spoiler, wir werden die Playoffs ja nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, indem wir unsere große Playoff-Award-Show mehr oder weniger machen und die vergeben. Aber hast du noch irgendwas zu den Finals, was du so zum Schluss noch loswerden willst?
Nee, für den Moment nicht. Shoutout Krieger.
Shoutout Steve Kerr auch nochmal, weil auch gut gecoacht, fand ich. Gute Entscheidung getroffen. Am Ende sind wir aber noch nicht, weil es gab ja einen Trade, beziehungsweise es wird einen Trade geben, der erst aus Gründen am Draftabend vollzogen werden kann. Die Mavs dürfen nicht 2 Picks in Folge traden, deswegen, das werden sie aber tun. Aber das geht dann erst, wenn der Pick getan ist. Christian Wood, christliches Holz, macht einen innertexanischen Umzug von Houston nach Dallas. Dafür gehen Boba Marjanovic, Trey Burke, Marcus Chris, Sterling Brown und eben der Nummer 26 Pick der Mavs Richtung Houston. Jetzt ist die Frage, Ole. Luka Doncic brauchte Hilfe auf den großen Positionen. Aber man hat gesagt, so ein bisschen mehr Offense auf den großen Positionen, auch ein bisschen mehr Entlastung für Maxi Kleber wäre nicht schlecht. Ist Christian Wood, kann Christian Wood diese Hilfe sein?
Offensiv auf jeden Fall, glaube ich. Also der bringt so mit dem, was er vorne anbieten kann, schon eine neue Dimension rein und ist, glaube ich, auch jemand, der zu Doncic gut passen kann. Also sowohl als Pick-and-Pop-Option, als auch als jemand, der halt zum Korb gehen kann, der physisch ja schon echt eine Präsenz ist auch. Und ich glaube, da tut er ihn gut. Gleichzeitig ist es halt so, defensiv muss man sich halt fragen, ob das, was die Mavs in dieser Saison sie in die Conference Finals getragen hat, ob das mit ihm hätte funktionieren können. Da hätte ich jetzt eher größere Zweifel dran, weil das einfach nicht das ist, was er bisher gezeigt hat. Aber es ist halt bei ihm so ein bisschen die Frage, ne? Man sieht ja immer, okay, die Zahlen sind gut, das Skill-Paket ist auch ziemlich offensichtlich und der kann viele Sachen, die normalerweise Bigs einfach nicht können. Und gleichzeitig gibt ja jedes Team auf, nach oft auch nicht allzu langer Zeit. Und es gibt halt immer diese charakterlichen Fragen, auch in Houston war er wohl irgendwie auch teilweise richtig assi zu den jüngeren Spielern, die er da so hatte, so hat irgendwie so krasse Ego-Probleme und alle anderen Teams, bei denen er bisher war, waren ja auch nicht unbedingt erpicht darauf, ihn zu halten, also die Pistons auch, die hätten ihn ja damals halten können, nachdem er so seinen quasi Durchbruch hatte und haben sich halt einfach dagegen entschieden und deswegen ist es jetzt, glaube ich, nicht jemand, wo man sagen kann, oh, klasse, der löst alle Probleme, aber ich finde es gleichzeitig trotzdem eigentlich einen total sinnvollen Move für Dallas, einfach um es mal auszuprobieren, weil wenn nichts draus wird, dann hat man jetzt nicht so wahnsinnig viel verloren. Die Spieler, die weg sind, waren ja keine, die in der Rotation irgendwie eine Rolle gespielt haben. Und du schaffst Kaderplätze dadurch und man kann sich das halt mal angucken, wie das ist. Und ansonsten noch hat Wood ja auch noch nicht alle Teams durch. Das heißt, ansonsten kannst du ihn vielleicht auch noch weiter traden. Sie haben ja jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Verträge, die so in dieser also groß genug sind, dass man damit eigentlich wunderbar Trade-Pakete schnüren kann, wenn es dazu kommen sollte.
Ja, denke ich auch. Also, ich meine, du hast ja alles schon angesagt, die ganzen Abers, die irgendwie dahinter stehen und klar, was jetzt irgendwie so den in Anführungszeichen Charakter oder sagen wir mal den sportlichen Charakter angeht, wie er sich jetzt im Team verhalten hat irgendwie. Man sowieso schwierig, so aus der Distanz jemanden zu beurteilen, aber vielleicht geht er auch einfach nicht gut mit der Frustration vieler Niederlagen um, keine Ahnung, und dann halt derjenige zu sein, der so ein bisschen heraussticht, aber eigentlich funktioniert nichts. Vielleicht tut es ihm dann gut, in einem Team zu sein mit Ambitionen und auch nicht derjenige zu sein, der heraussticht, weil der Kollege Luca macht, übernimmt es schon ganz gut eigentlich. Wer weiß, und defensiv, klar, war bis jetzt auch noch nicht seine große Stärke, und da bin ich aber halt auch gespannt, inwieweit dann vielleicht die Mavs und Jason Kidd dann irgendwie Möglichkeiten finden, seine Länge irgendwie für sich zu nutzen. War ja auch so ein bisschen so mit Porzingis dieses Jahr, dass sie zumindest halt geschafft haben, seine Länge in Sachen Rim Protection irgendwie zu nutzen. Also solange er noch da war. Und dass das vielleicht so ein bisschen so ein Ansatz sein kann. Der Rest versucht irgendwie die Zone natürlich bestmöglich irgendwie zuzumachen, so wie sie es eigentlich auch dieses Jahr gemacht haben. Und dann mal, wie gesagt, das ist irgendwie nur so kurz Spekulation. Wir haben vorher bei Gary Payton gesagt, Situation ist entscheidend. Jetzt ist er in einer neuen Situation Christian Wood, und ich denke offensiv, wie du gesagt hast, ist es ganz interessant, und sie müssen eben niemanden abgeben, der jetzt wahnsinnig wichtig war für ihr Spiel. Ich meine, Boban und Luca haben sich wunderbar verstanden, ne? Aber ja. Es sind ja auch nur 3,5 Stunden ungefähr von Dallas nach Houston. Also man kann sich ja weiterhin hin und wieder mal treffen.
Das stimmt. Und vielleicht war auch so ein bisschen das Kalkül, dass man nicht wollte, dass Luca der phlegmatischste Spieler im Kader ist.
Auch das kann sein. Wobei Luca sein Phlegma ja ganz gerne mal ablegt, wenn zum Beispiel Devin Booker ihn provoziert und Chris Paul ihn provoziert, dann.
Das stimmt.
Dann ist er ja. Man kann ihn ja schon kitzeln. Ich bin gespannt. Also ich denke, so vom Spieler her ist es interessant, und dann, ja, was es persönlich ist, das lässt sich ja sowieso irgendwie schwer vorhersagen. Klar, der Track Record von Wood oder das, was man gehört hat, sagen wir es mal so, was das angeht, war jetzt nicht ist jetzt nicht so mega vielversprechend, aber wer weiß, wie es in Dallas aussieht.
Ja.
Auf jeden Fall interessant. Erster Deal ist durch. Da dürfte in nächster Zeit auch noch ein bisschen was auf uns zukommen, denke ich mal, so Richtung Draft dann am Donnerstag. Und dann gibt es ja auch diese Free Agency. Wobei, da hast du gehört, ne? Zach LaVine sieht jetzt so aus, als würde er verlängern.
Ich bin begeistert. Komisch, dass das wohl doch nur alles taktieren von Clutch war.
Ja, ich bin vor allem bei Clutch bin ich aus allen Wolken gefallen. Das
ist nahezu unvorstellbar.
Es ist wirklich eigentlich, ja. Also klar, am Ende verlängert er jetzt doch nicht, oder es gibt doch noch irgendwas, aber ja.
Er geht in den Streik, bis sie ihm eine Spieleroption im letzten Jahr reinschreiben.
Ja, genau, irgendwie so. Nee, aber wie gesagt, ich fände es gut, wenn es passieren würde, und dann bin ich gespannt, was es gibt ja, wir haben gar nicht über die Bulls gesprochen, es gibt ja auch diverse Gerüchte rund um, also versuchen bei Vooch und das so. Ich möchte nur Lust und Laune auf die nächsten Wochen machen, weil es wird interessant, zumindest für mich und für dich vielleicht auch. Nur Lonzo kommt nicht.
Mach jetzt erstmal Pause.
Ja, genau, mach erstmal Pause, bis Mittwoch. Weil dann sind wir nämlich auch wieder im alten Rhythmus, nachdem wir uns ja jetzt nicht mehr an den Finals orientieren müssen. Können wir wieder ganz normal mittwochs aufnehmen. Es sei denn, du hast Spaß und Gefallen an der Randomness gefunden.
Irgendwie schon, aber nächste Woche passt es mir tatsächlich wieder besser in die Karten. Von daher ist es dann so.
Dann machen wir Mittwoch, und damit wisst ihr auch Bescheid, wann es auf jeden Fall offiziell weitergeht bei uns. Mal schauen, ob dazwischen noch irgendwas kommt. Das weiß man ja nie. Da sind wir ja flexibel. Aber damit gehen wir raus und bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und falls ihr jetzt am Mittwoch wieder reinhören wollt und heute zum ersten Mal reingehört habt, dann abonniert uns am besten einfach, wenn ihr Lust habt. Das geht bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da gerne Rezensionen. Das geht bei Deezer, bei Spotify, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns auch gerne bei Twitter und Instagram. Und haben wir ganz vergessen, auf unserer Patreon-Seite, patreon.com/korpigerpodcast und korpigerbit.
Aye.
Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da gibt es einerseits extra Content und andererseits könnt ihr uns monatlichen Beiträgen könnt ihr uns da unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt euer Wochenende. Genießt die Championship der Warriors, wenn ihr sie genießt. Und in diesem Sinne, reingehauen.
Reingehauen.